Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie zum Thema Identität verändert durch Jesus. Vor 2 Wochen hat Tim uns erzählt von unserer Identität als Spiegelbild Gottes. Wir sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Letzte Woche hat Angelina gepredigt über unsere Identität als Fremde, Vorbilder und Freie. Und auch diese Woche soll es wieder um das Thema Identität gehen und wir werden uns einen Text aus dem Römerbrief dazu ansehen. Der Römerbrief ist ein Brief von Paulus an die Christen in Rom. Und es ist der längste und der ausführlichste Brief von Paulus. Paulus wollte vermutlich die Gemeinde in Rom als Ausgangspunkt für seine Reisen in den europäischen Raum nutzen. Aber weil er die Gemeinde nicht so richtig gut kannte dort, schreibt er ihnen diesen Brief quasi vorbereitend. Und er legt sehr ausführlich seine Sicht auf das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, dar. Und der Text, den wir uns heute angucken, der wird von manchen auch als das Herzstück des Römerbriefes beschrieben. Es ist ein Lehrtext, der sehr kompakt und sehr dicht das Wesentliche des christlichen Glaubens auf den Punkt bringt. Ich lese euch den Text mal vor. Der Text steht in Römer 3, die Verse 21 bis 26. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Paulus erläutert das Evangelium in 6 Versen. Jetzt sind solche Lehrtexte, wie ich finde, manchmal nicht ganz einfach zu verstehen. Ja, es ist sehr dicht und es kommen einige Worte vor, wo vielleicht gar nicht so ganz klar ist, was meint Paulus damit. Und in der nächsten halben Stunde wollen wir uns diesen Text angucken und versuchen, ihn ein wenig zu entschlüsseln. Und ich möchte es machen, indem wir uns 3 Begriffe angucken, die in dem Text relevant sind und wie diese Begriffe miteinander zusammenhängen. Und diese 3 Begriffe sind Gerechtigkeit, Sühneopfer und Glaube. Gerechtigkeit, Sühneopfer und Glaube. Und wir fangen an mit Gerechtigkeit. Der Begriff Gerechtigkeit oder gerecht kommt in unseren 6 Versen 7-mal vor. Und das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, dass der Begriff irgendwie wichtig ist. Schon der erste Vers ist in der Hinsicht ziemlich interessant. Paulus leitet seine ganzen Ausführungen nämlich ein mit dem Satz: Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte da irgendwie ein anderes Wort erwartet. Ich meine, es geht doch in dem Text um Jesus, dass er unsere Schuld trägt, dass er uns erlöst. Was hat das mit Gottes Gerechtigkeit zu tun? Wäre nicht ein viel besserer Anfangssatz gewesen, doch jetzt hat Gott seine Liebe sichtbar werden lassen? Das steht da interessanterweise nicht. Der Text handelt von Gerechtigkeit. Was meint der Text, wenn er von Gerechtigkeit spricht? Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Wenn man sich den Wikipedia-Artikel zum Thema Gerechtigkeit anguckt, dann wird einem klar, dass man hier schnell in einen sehr philosophischen Bereich kommt. Es gibt zahlreiche Definitionen davon, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet. Und darum ist es wichtig, an dieser Stelle zu verstehen, was Paulus meint, wenn er von Gerechtigkeit spricht. Der erste zentrale Aspekt ist, dass Gerechtigkeit in der Bibel ein Beziehungsbegriff ist. Und die grundsätzliche Idee ist die folgende: Gerechtigkeit herrscht dann, wenn erstens jeder seine Pflicht tut und wenn zweitens jeder das bekommt, was er verdient. Und es geht hier immer um eine konkrete Beziehung. Die Frage ist, handelt jemand entsprechend einer bestehenden Beziehung zu einer anderen Person? Wird man dieser Beziehung gerecht, gewissermaßen? Ich will das mal an einem zugegebenermaßen ein bisschen vereinfachten Beispiel deutlich machen. Peter arbeitet bei einer Firma. Und wir gehen jetzt mal von einem sehr einfachen Arbeitsvertrag aus. Peter arbeitet und die Firma zahlt Lohn. Keine Urlaubsregelungen, Krankheitsregelungen und so weiter. Peter handelt jetzt nach dieser Vorstellung von Gerechtigkeit gerecht, wenn er entsprechend seiner Beziehung zur Firma seine Pflicht erfüllt. Das heißt, arbeitet. Und die Firma handelt gerecht, wenn sie Peter gibt, was er verdient für seine Arbeit, nämlich Lohn. Ja, das sind diese beiden Seiten von Gerechtigkeit. Entsprechend der Beziehung handeln und entsprechend der Beziehung erhalten. Stellen wir uns jetzt vor, dass Peter schwer krank wird. Er kann nicht mehr arbeiten. Was ist jetzt gerecht? Dass Peter weiter seinen Lohn bekommt? Aus Sicht der Firma ist das nicht gerecht, weil Peter arbeitet nicht mehr. Für uns fühlt sich das trotzdem irgendwie ungerecht an, weil Peter ist ja unverschuldet in diese Notsituation gekommen. Wir würden jetzt vielleicht sagen, okay, wenn die Firma nicht zahlt, dann ist es Aufgabe des Staates, Peter finanziell zu unterstützen. Weil in der Beziehung zwischen Staat und Bürgern ist es die Pflicht des Staates, Bürger in Notsituationen zu helfen. Das heißt, der Staat handelt gerecht, wenn er das tut. Ja, ich will mit diesem kleinen Beispiel einfach deutlich machen, Gerechtigkeit bezieht sich auf die Beziehung, die man betrachtet. Peter bekommt kein Geld. Ist das gerecht? Kommt drauf an. In der Beziehung zur Firma irgendwie schon, weil er arbeitet auch nicht. In der Beziehung zum Staat irgendwie nicht, weil es ist die Pflicht des Staates, Bürger in Notsituationen zu unterstützen. Das ist der erste Aspekt von Gerechtigkeit in der Bibel. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wenn wir im Alltag von Gerechtigkeit sprechen, dann fällt auf, dass Gerechtigkeit oft eine Frage der Perspektive ist. Ich habe zwei jüngere Schwestern. Stellt euch mal vor, es gibt ein Stück Apfelkuchen, das unter uns aufgeteilt werden soll. Was glaubt ihr? Wie einig waren wir uns früher, welche Aufteilung gerecht ist? Alle bekommen ein gleich großes Stück. Das könnte eine Aufteilung sein. Klingt erstmal ziemlich gerecht. Oder meine jüngste Schwester bekommt ein größeres Stück als Ausgleich dafür, dass ich sie vorhin geärgert habe. Das könnte man auch rechtfertigen. Oder ich bekomme das größte Stück, weil ich den größten Hunger habe und meine Schwester mit ihrer Sorbitallergie sollte eh nicht so viel Apfel essen. Das ist doch richtig gerecht. Ja, wir sehen, es ist nicht immer so ganz einfach zu sagen, was ist wirklich gerecht. Gerechtigkeit ist oft sehr subjektiv bei uns. Bei der Gerechtigkeit, von der Paulus spricht, verhält sich das ein bisschen anders. Es geht bei dieser Gerechtigkeit, wie gesagt, um eine Beziehung, aber nicht um irgendeine Beziehung, sondern um die Beziehung zu Gott. Und ob wir vor Gott gerecht dastehen, hängt also davon ab, ob wir entsprechend unsere Beziehung zu ihm handeln. Und was ist unsere Beziehung zu Gott? Die Beziehung zu Gott hat unterschiedliche Aspekte. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Und das beinhaltet, dass Gott auch Autorität hat, festzulegen, was richtig und was falsch ist. Und wir handeln gerecht, wenn wir uns dementsprechend verhalten. Und das bedeutet, Gerechtigkeit ist nicht so subjektiv wie in dem Beispiel von mir und meinen Schwestern. Gott ist der Maßstab und wie er sich menschliches Leben vorstellt. Die Bibel sagt auch, dass wir als Bilder Gottes geschaffen sind. Darüber hat Tim vor 2 Wochen geredet. Und das bedeutet, wenn wir uns entsprechend verhalten, also Gottes Wesen widerspiegeln, seinen Charakter, dann handeln wir gerecht. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Was meint Paulus, wenn er von Gerechtigkeit spricht? In einem Satz, die Frage ist, ob wir Menschen in der Beziehung zwischen uns und Gott als unserem Schöpfer, der festlegt, was richtig und falsch ist, ob wir dieser Beziehung gerecht werden. Wie gut schlagen wir uns darin? Sind wir Menschen gerecht vor Gott? Paulus beantwortet diese Frage in unserem Text. Er schreibt nämlich, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle haben gesündigt. Keiner lebt nach Gottes Maßstäben. Keiner wird seiner Rolle als Geschöpf Gottes und als Abbild Gottes gerecht. Und Paulus schreibt hier in der Vergangenheit, das ist bereits geschehen. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gegenwart. Es passiert auch jetzt. Und immer wieder. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Text, den wir gelesen haben, beginnt mit den Worten, doch jetzt. Und wenn ein Text mit den Worten, doch jetzt beginnt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der Text in einem Zusammenhang steht. Ja, dieses doch jetzt bezieht sich auf irgendwas, was Paulus offenbar vorher gesagt hat. Und was hat Paulus vorher gesagt? Paulus hat eigentlich den kompletten Brief bis zu diesem Punkt genutzt, um eine einzige Sache deutlich zu machen. Nämlich, alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind Sünder. Lest den Anfang des Briefs gerne mal selber. Paulus macht das sehr deutlich. Mit unserer Gerechtigkeit ist es nicht weit her. Jetzt spricht der Text nicht nur von unserer Gerechtigkeit, sondern vor allem auch von Gottes Gerechtigkeit. Gott hat seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen, schreibt Paulus. Oder er hat gezeigt, dass er gerecht ist. Gott ist gerecht, sagt der Text. Und das bedeutet zum einen, dass er sich an die Versprechen hält, die er uns gegeben hat, und dass er uns das gibt, was wir verdienen für unsere Taten. Die Bibel sagt, dass Gott nicht nur unser Schöpfer ist, er ist auch unser Richter. Er wird einmal darüber urteilen, ob wir gerecht gelebt haben, entsprechend der Beziehung zu ihm, entsprechend der Vorstellung Gottes vom Zusammenleben zwischen Menschen. Er wird darüber urteilen und ein Freispruch führt zu ewiger Gemeinschaft mit Gott und eine Verurteilung zu ewiger Trennung von Gott. Und ewige Trennung von Gott, das ist ein Zustand von einem Ausmaß an Schrecklichkeit, das wir uns nicht vorstellen können. Jesus beschreibt es auch manchmal als Heulen und Zähneklappern. Wenn man der Beziehung nicht gerecht geworden ist, wird die Beziehung aufgelöst. Das ist hart, aber irgendwie auch gerecht. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem bei der Sache. Paulus hat, wie gesagt, bis zu diesem Punkt im Brief sehr deutlich gemacht, niemand erfüllt dieses Kriterium. Alle sind Sünder. Und der einzige logische Ausgang ist deswegen für alle die Verurteilung, die ewige Trennung von Gott. Doch jetzt, schreibt Paulus, doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Okay, halten wir hier mal kurz an. Erst sagt Paulus, alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen laden immer wieder Schuld auf sich. Und jetzt sagt er, Gott hat seine Gerechtigkeit gezeigt, indem er schuldige Menschen für gerecht erklärt. Irgendwie klingt das nicht so richtig gerecht. Ich meine, wenn einem Richter jemand wegen Einbruchs vorgeführt wird, kann der Richter auch nicht sagen, okay, ja, ich sehe, du bist schuldig, aber ich bin ein gnädiger Richter. Ich spreche dich trotzdem frei. Ja, das geht nicht. Das kann er als Richter in seiner Rolle nicht machen. Gott vergibt. Ich glaube, das haben viele Menschen schon mal gehört. Aber ist das nicht völlig entgegen Gottes Wesen, wenn er gleichzeitig gerecht sein soll? Und das bedeutet, er uns das geben sollte, was wir für unsere Taten verdienen? Für unsere Gier, unser Neid, unsere Unersättlichkeit, unsere Boshaftigkeit, unseren Egoismus? Und Paulus sagt, nein. Gerade dass Gott uns vergibt, zeigt seine Gerechtigkeit. Und den Grund dafür nennt er auch, nämlich das Sühneopfer von Jesus. Kurzen Einschub dazu. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass man von Paulus vielleicht einen anderen Anfangssatz erwartet hätte. Ja, vielleicht sowas wie, doch jetzt hat Gott seine Liebe sichtbar werden lassen. Und ich glaube, das ist symptomatisch für unsere Zeit und für unsere Kultur. Paulus schreibt hier an eine Zuhörerschaft, wo vielen Leuten sehr bewusst ist, dass sie vor Gott nicht gut dastehen, dass sie vor Gott nicht gerecht dastehen. Und Paulus ist es besonders wichtig, deutlich zu machen, dass Gott gerecht ist, obwohl und gerade wenn er Schuld vergibt. Bei uns heute ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben selten ein Problem damit, dass Gott vergibt. Ich glaube, wir sagen selten dann, ist irgendwie doch nicht gerecht. Ich glaube, unser Problem ist eher, dass wir gar nicht merken, dass wir Vergebung brauchen. Unser Problem ist eher, dass wir gar nicht sehen, dass alle Menschen Sünder sind und dass Sünde wirklich ein Problem ist. Ja, ich habe manchmal die Tendenz zu denken, dass ich doch eigentlich ganz gut lebe. Ein Bischof hat dazu mal Folgendes gesagt. Ob du jetzt im tiefen Erdloch stehst oder auf dem Mount Everest, die Sterne kannst du trotzdem nicht berühren. Ja, egal wie gut ich denke, dass ich lebe, es ist meilenweit von Gottes Standards entfernt. Und ich glaube, das ist für uns heute besonders wichtig zu verstehen. Ende des Einschubs. Für die Leute, an die Paulus schreibt, ist es besonders wichtig zu verstehen, dass Gott gerecht ist, obwohl er Sündern vergibt. Und wie gesagt, er nennt auch den Grund das Sühneopfer von Jesus. Dass Gott gerecht ist, obwohl er Sünder, schuldige Menschen freispricht, hat mit dem Sühneopfer von Jesus zu tun. Jetzt ist Sühneopfer nicht so wirklich ein Wort des alltäglichen Sprachgebrauchs, darum sollten wir uns das ein bisschen angucken. Das Wort besteht aus zwei Teilen, Sühne und Opfer. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Was ist Sühne? Sühne hängt mit einem anderen Wort zusammen, das uns ein bisschen geläufiger ist, nämlich mit Versöhnung. Ja, diese beiden Worte haben den gleichen Wortstamm. Sühne ist jetzt der Prozess oder die Handlung, die zu Versöhnung führt. Es geht also auch wieder hier um Beziehungen. Und in der Bibel natürlich insbesondere um die Beziehung zu Gott. Wenn wir gegen Gottes Willen handeln, dann spricht die Bibel von Sünde. Und damit wir wieder mit Gott versöhnt sein können, muss Sühne geschehen. Ja, so hängen diese Begriffe zusammen. Das hebräische Wort, was wir im Alten Testament oft mit Sühne übersetzen, heißt wörtlich sowas wie zudecken. Sühne deckt Sünde zu. Sühne schafft Versöhnung. Jetzt ist im Text von einem Sühneopfer die Rede. Und Sühneopfer bezieht sich direkt aufs Alte Testament, also auf den vorderen Teil der Bibel, der sich vor allem mit dem Volk Israel beschäftigt und mit Israels Geschichte mit Gott. Denn wie wurde beim Volk Israel Sünde, Schuld gegenüber Gott, gesühnt? Durch Opfer, durch Tieropfer. Ein Tier musste stellvertretend für einen selber sein Leben geben. Dieses Tier war also ein Opfer, das Versöhnung schafft, ein Sühneopfer. Und Paulus vergleicht jetzt diese Opferpraktik im Alten Testament mit Jesus. Jesus ist ein Sühneopfer, das stellvertretend für uns unsere Schuld trägt. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, schreibt Paulus. Und weiter oben im Text sagt er, dass Gott sündige Menschen für gerecht erklären kann, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus bezahlt unsere Schuld. Wie kann man sich das vorstellen? Als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, hat er so gelebt, wie Gott sich menschliches Leben vorstellt. Er hat gerecht gelebt. Und mit ungefähr 30 Jahren wurde er dann hingerichtet. Er wurde an ein Kreuz genagelt. Und irgendwie hat er am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Gottes Zorn über Sünde entlädt sich an Jesus, an Gott selber. Gott trägt als Richter sein eigenes Urteil über uns. Was bedeutet das? Das Resultat ist, dass das gerechte Leben von Jesus uns angerechnet werden kann. Das bedeutet, wenn Gott einmal Gericht sitzt über die Menschheit, beurteilt er uns nicht nach unseren Taten, nicht nach unserer Gerechtigkeit, sondern nach der Gerechtigkeit von Jesus. Und das ist der Grund, warum Gott vergeben kann. Nicht einfach so, nicht nach dem Motto, passt schon, nicht so schlimm. Nein, die Grundlage für den Freispruch ist der Tod von Jesus am Kreuz. Jesus nimmt die Konsequenzen unserer Sünde auf sich. Und deswegen kann Paulus auch sagen, dass Gott seine Gerechtigkeit in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Propheten, also dem Alten Testament, gezeigt hat. Er hält seine Versprechen, die er im Alten Testament gegeben hat, nämlich, dass er Erlösung schenken wird, und gleichzeitig verurteilt er als gerechter Richter Sünde. Darum kann Gott als gerecht bezeichnet werden. Und das ist Paulus sehr wichtig. Die Bibel spricht hier auch manchmal von Rechtfertigung. Gott rechtfertigt uns. Und das bedeutet, Gott erklärt uns für gerecht. Es bedeutet nicht, dass wir plötzlich gerecht sind. Das heißt, von jetzt auf gleich perfekt nach Gottes Willen leben. Ja, ein Richter rechtfertigt oder er verurteilt. Und wenn er rechtfertigt, dann heißt das nicht, dass das Innere des Angeklagten irgendwie plötzlich gut wird. Und wenn er verurteilt, heißt das auch nicht, dass der Angeklagte plötzlich böse wird. In beiden Fällen stellt der Richter einfach nur den Status des Angeklagten auf ein Verbrechen fest. Und so ist es auch bei Gott. Gott erklärt uns für gerecht. Trotzdem brauchen wir noch Veränderung. Wir sind nicht plötzlich perfekt. Rechtfertigung ist erst der Anfang. Und darum können wir gleichzeitig Sünder sein und gerecht gesprochen. Aus Rechtfertigung folgt nicht, dass wir keine Veränderung mehr brauchen. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch nicht erst verändern, damit Gott uns gerecht spricht. Und als Christen ergibt sich hieraus jetzt ein Teil unserer Identität. Wir sind Gerechtfertigte, von Gott Gerechtgesprochene. Und ich wähle hier bewusst den Begriff Gerechtfertigte und nicht Gerechte, denn nicht wir rechtfertigen uns, Gott rechtfertigt uns aus Gnade. Steht diese Rechtfertigung jetzt jedem offen? Paulus sagt grundsätzlich ja. Alle haben gesündigt, aber auch alle können gerecht gesprochen werden. Das passiert allerdings nicht einfach so automatisch. Wir müssen auch einen Schritt machen, und zwar müssen wir glauben. Paulus schreibt, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und das ist der letzte Punkt, den wir uns nach Gerechtigkeit und Sühneopfer angucken wollen. Glaube. Was hat es mit Glaube auf sich? Der Tod von Jesus hat nicht automatisch für eine Vergebung aller Sünden aller Menschen gesorgt. Ja, die Beziehung zwischen uns und Gott wird nicht ohne unsere Zustimmung einfach so wiederhergestellt. Wir können uns dafür entscheiden oder dagegen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dann bedeutet das, dass wir glauben. Das heißt, wir vertrauen auf Jesus. Wir vertrauen darauf, dass Jesus alles getan hat, was nötig war, damit wir gerecht vor Gott dastehen können. Glaube, das heißt, wir vertrauen nicht auf unsere Kraft, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist der erste wichtige Punkt. Wir vertrauen auf Gottes Kraft, weil wir wissen, aus unserer Kraft können wir nichts erreichen. Wir können uns nicht selber rechtfertigen. Glaube sagt, ich kann es nicht selber. Jesus, aber ich vertraue dir, dass du es tust, dass du mir hilfst. Irgendwie haben viele Menschen bei Gott das Bild einer Waage. Ja, ich muss meine schlechten Taten einfach mit möglichst vielen guten Taten aufwiegen. Dann passt das schon für Gott. Das ist eigentlich ein ziemlich seltsames Bild. So funktioniert auch unser Rechtssystem nicht. Ja, ich kann der Verurteilung wegen Einbruchs nicht dadurch entgehen, dass ich eine andere Person vor dem Ertrinken rette. Ja, das wiegt sich nicht auf. So funktioniert das nicht und so funktioniert das auch bei Gott nicht. Unsere Taten können uns nicht retten, sondern es ist Gottes Gnade, dass er uns vergibt. Und er kann das als gerechter Gott nur deshalb machen, weil Jesus unsere Schuld getragen hat. Wie wird man vor Gott gerecht? Viele Juden zur Zeit von Jesus hätten gesagt, indem ich mich möglichst gut an die Gesetze von Gott halte, indem ich möglichst gut nach Gottes Willen lebe. Paulus sagt, nein, wir schaffen das nicht. In einem anderen Brief macht Paulus das auch nochmal deutlich. Aber wir wissen jetzt, in Galater 2, Vers 16, wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Wir schaffen es nicht selber. Aber wer glaubt, der kann sich die Gerechtigkeit von Jesus für sich selber anrechnen lassen. Wenn ihr schon länger Jesus nachfolgt, ist das vermutlich keine neue Nachricht für euch. Ja, allein der Glaube, das ist ja auch einer der Grundsätze der Reformation. Ich habe in der Predigtvorbereitung gemerkt, dass es aber auch eine christliche Variante gibt, die versucht, sich irgendwie selber zu erlösen, selber zu schaffen. Die Gott nicht zugesteht, dass es allein seine Gnade ist, dass wir gerecht vor ihm stehen. Eine Variante, die auf einem falschen Verständnis von Glaube beruht. Glaube ist nämlich nicht in sich eine Leistung. Glaube ist keine besonders verdienstvolle Aktivität, die Gott dann mit Vergebung belohnt. Ja, wenn wir so denken, machen wir Gottes Gnade klein. Dann liegt der Fokus nämlich wieder auf uns selber, auf dem, was wir getan haben. Ja, weil ich so gut geglaubt habe, hat mir Gott Vergebung geschenkt. Nein. Diese Gedanken gestehen Gott nicht zu, dass er gehandelt hat. Glaube ist das Mittel, mit dem wir uns die Gerechtigkeit aneignen, die Jesus erarbeitet hat. Ich habe ein Beispiel dabei, um das deutlich zu machen. Stellt euch vor, in eurem Briefkasten befindet sich ein Brief mit eurem Monatslohn. Ihr habt gearbeitet und euer Arbeitgeber hat euch euren Lohn per Post zugeschickt. Jetzt geht ihr zu eurem Briefkasten. Ihr öffnet den Briefkasten, nehmt den Brief raus, öffnet den Brief, nehmt das Geld und steckt es in eure Tasche. Wofür hat euch euer Arbeitgeber bezahlt? Dafür, dass ihr den Brief aus dem Briefkasten genommen, ihn geöffnet und das Geld eingesteckt habt? Nein, natürlich nicht. Er hat euch bezahlt für Arbeit, die vorher geschehen ist. Und diese Tat, das Rausholen, ist nicht der Grund für die Bezahlung. Es ist nur das Mittel, mit dem ihr euch den Lohn aneignet. Ja, und so ist es auch mit dem Glauben. Gott belohnt nicht den Glauben an sich als gute Leistung, sondern der Glaube ist das Mittel, mit dem wir uns die Gerechtigkeit aneignen können, die Jesus schon vorher erarbeitet hat. Und das bedeutet, dass wir uns für unseren Glauben auch nicht selber auf die Schulter klopfen können. Jesus ist derjenige, der die Leistung erbracht hat. Und ihm gebührt dafür die Ehre. Trotzdem müssen wir natürlich diesen Schritt machen zu glauben. Es reicht nicht nur so eine vage theoretische Zustimmung. So, ja, dieser Jesus, ich glaube, der hat recht. Oder, ja, das klingt alles nicht schlecht. Ja, ich kann mir noch so sicher sein, dass im Briefkasten der Lohnbrief ist. Solange ich ihn nicht raushole, bringt mir das herzlich wenig. Und für jeden liegt dieser Brief schon bereit. Wir müssen ihn nur öffnen. Eine typische Frage, die jetzt oft aufkommt, ist, okay, allein der Glaube, aber wie ist das denn mit unseren Taten? Haben unsere Taten denn gar keine Relevanz? Ich muss nur glauben und dann vergibt mir Gott und ich kann weitermachen wie bisher? Danke Gott für deine Vergebung und dann handle ich sogar explizit gegen Gottes Willen vielleicht? Und das ist mir an dieser Stelle wichtig zu sagen, der Freispruch Gottes ist kein Freibrief für Sünde. Und es gibt hier zwei wichtige Punkte, die man verstehen sollte. Und der erste Punkt ist, Sünde ist nicht nur was Gott halt blöd findet und deswegen leider ahnden muss, aber zum Glück spricht er uns frei. Nein, Sünde macht uns kaputt. Sünde macht uns kaputt. Und die frohe Botschaft, das Evangelium, beinhaltet auch, dass Gott uns helfen will, Sünde immer mehr hinter uns zu lassen. Immer mehr nach seinem Willen zu leben. Und diese Veränderung, die fängt jetzt an. Es geht hier nicht nur um den Freispruch, der irgendwann nach unserem Tod Auswirkungen auf unser ewiges Leben hat. Es geht um Veränderung schon jetzt. Es geht um Freiheit von Sünde schon jetzt. Wenn man sich dem verschließt, dann hat man noch nicht wirklich verstanden, dass Sünde uns kaputt macht. In einem Kommentar, den ich gelesen habe, schreibt der Autor Folgendes: Wenn wir vor uns sähen, wie Gott uns gedacht und gewollt hat, dann würde uns mit Erschrecken klar werden, wie beschmutzt und entstellt, wie verkrüppelt und verdorben wir durch die Sünde sind. Sünde macht uns kaputt. Und Sünde hinter uns zu lassen, ist was Positives. Wer das nicht tun will, der hat es einfach noch nicht ganz verstanden. Und nur um das klar zu machen, ich habe das auch noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, dass niemand von uns Sünde in all ihren Dimensionen, in jedem Bereich komplett versteht. Ja, ich habe blinde Flecken, wo ich immer wieder gegen Gottes Willen handle. Weil das, was ich gerade gesagt habe, offensichtlich auch noch nicht wirklich in meinem Herzen voll angekommen ist. Aber es geht dann darum, in solchen Situationen nicht zu sagen, egal, Gott vergibt mir eh, sondern ich bitte Gott, dass er hilft, mein Verhalten zu ändern. Das ist der erste Punkt, warum unsere Taten nicht irrelevant sind. Sünde macht uns kaputt und wenn wir das verstanden haben, dann wollen wir uns auch verändern. Dann wollen wir anders handeln. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Wenn wir sagen, Gott vergibt eh, dann führt das zu Gleichgültigkeit. Ja, stellt euch vor, ihr habt einen Freund oder eine Freundin und ihr verletzt die Person immer wieder durch das, was ihr tut. Aber ihr versucht nicht mal euer Verhalten zu ändern, weil ihr wisst, er oder sie vergibt mir eh. Dann führt das zu Gleichgültigkeit gegenüber dieser Person. Und irgendwann dazu, dass die Beziehung vielleicht sogar ganz kaputt geht. Ja, wenn wir immer wieder gegen Gottes Willen handeln, bewusst gegen Gottes Willen handeln, dann führt das zu Gleichgültigkeit. Zu Gleichgültigkeit gegenüber Sünde und gegenüber Gott. Und wir werden irgendwann Sünde nicht mehr als Problem sehen. Ja, und wenn wir Sünde nicht als Problem sehen, warum brauchen wir dann eigentlich überhaupt Gottes Gnade? Und warum glauben wir dann überhaupt? Wir müssen nicht fehlerlos leben, wir können es gar nicht. Aber Gott will uns helfen, uns zu verändern. Und es wird nicht funktionieren, auf der einen Seite diese Hilfe mit Worten anzunehmen und sich auf der anderen Seite ihr zu verschließen. Das lehnt das Ziel von Gottes Vergebung ab, nämlich die Beziehung wiederherzustellen. Ja, wenn dein Freund oder deine Freundin zu dir sagt, ich vergebe dir, und du sagst, ich habe dich gehört und finde plausibel, was du sagst, zeigst aber keinerlei Ambitionen, dein Verhalten zu ändern, dann hat die Vergebung ihr Ziel irgendwie nicht erreicht. Die Beziehung soll wiederhergestellt werden. Und das bringt mit sich, dass man sich womöglich in manchen Punkten ändern muss. Wie gesagt, wir werden das nicht in allen Punkten schaffen. Aber es geht hier um die richtige Herzenshaltung. Dass man sagt, okay, ich sehe, das war falsch. Es tut mir leid. Bitte hilf mir, es das nächste Mal besser zu machen. Das Gute bei Gott ist, dass die Veränderung keine Voraussetzung für seine Vergebung ist. Aber wenn die Veränderung nicht folgt, dann fehlt ein zentraler Bestandteil der Versöhnung mit Gott. Was bedeutet das jetzt eigentlich alles für uns? Wir haben über Gerechtigkeit als Beziehungsbegriff geredet und dass kein Mensch vor Gott gerecht dasteht. Gott aber will diese Beziehung zu uns, er will Versöhnung, er will uns vergeben und er kann das auch auf der Grundlage vom Sühneopfer von Jesus am Kreuz. Wir müssen nur auf Jesus vertrauen, das heißt glauben. Das ist der Kern des Evangeliums, das ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Und wenn wir Jesus unser Leben geben, ihm vertrauen, dann bekommen wir eine neue Identität. Wir sind dann Gerechtfertigte. Von Gott gerecht gesprochen. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann lade ich dich dazu ein. Du kannst zu Jesus einfach sagen, Jesus, ich lebe nicht nach Gottes Maßstäben. Aber ich vertraue auf dich und auf das, was du getan hast. Und dann bekommst du eine neue Identität als Kind Gottes und als Gerechtfertigter oder Gerechtfertigte. Eine Identität, die du dir, anders als bei den meisten Weltanschauungen, nicht erarbeiten musst. Ja, nichts, was wir tun, führt zu dieser Identität, sondern diese Identität führt dazu, dass wir immer mehr nach Gottes Willen handeln können. Wenn ich mir eine Polizeimütze aufsetze und Strafverstöße in der Nachbarschaft ahne, bin ich deswegen kein Polizist. Ja, ein Polizist ist einfach ein Polizist und er tut Dinge, die ein Polizist so macht, weil er ein Polizist ist und nicht damit er einer wird. Ein Polizist ist sogar dann ein Polizist, wenn er Drogen dealt. Zugegebenermaßen kein wirklich guter Polizist. Aber so ist es auch mit unserer Identität. Wir sind gerecht vor Gott. Und deswegen können wir dementsprechend handeln. Sünde, die uns zerstört, hinter uns lassen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, es ändert nichts an unserer Identität. Vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs. Dann möchte ich dir ans Herz legen, Sünde nicht als Lappalie zu sehen. Hast du manchmal die Tendenz, Gottes Gnade als Freifahrtschein zu verstehen? Dann ist das ein Hinweis darauf, dass dir die Ernsthaftigkeit von Sünde nicht wirklich bewusst ist. Oder dass Gott dir eigentlich sogar egal ist. Ja, ich kenne es von mir, dass ich schnell das Gefühl habe, Sünde ist vielleicht nicht so cool, aber so schlimm ist es ja jetzt eigentlich auch nicht. Nein, Sünde macht Beziehungen kaputt. Die Beziehung zu Menschen und die Beziehung zu Gott. Und darum ist es wichtig, Sünde hinter sich zu lassen. Und wir sind da nicht alleine. Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Und es kann gut sein, sich mit anderen Christen auch darüber auszutauschen. Wir werden nicht immer erfolgreich sein, dabei Sünde hinter uns zu lassen. Aber wir müssen uns von unserer Schuld dann auch nicht unterdrücken lassen. Gott rechtfertigt uns. Das steht am Anfang. Und daraus können wir Kraft schöpfen, auch für Veränderungen in unserem Leben. Eine andere Auswirkung dieser Identität ist, dass wir uns nicht selber rechtfertigen müssen. Ja, Geld, Status, Karriere, Stolz auf die eigene Nationalität, das müssen nicht die Grundlagen unserer Identität sein. Wir können ausbrechen aus diesem Hamsterrad, uns irgendwie selber inszenieren zu müssen, uns irgendwie einen Wert zu geben. Geld, Sex, Macht müssen nicht unsere Sklaventreiber sein. Wenn wir unsere Identität auf etwas gründen, was wir selber erreicht haben, dann führt das oft zu Stolz oder zu Hochmut. Sogar bei eigentlich guten Sachen. Ja, wenn wir besonders stolz darauf sind, ein toleranter und offener Mensch zu sein, dann werden wir die Menschen verachten, die nicht so sind. Und wenn wir besonders stolz darauf sind, moralisch korrekt zu leben, dann werden wir die verachten, die nicht so leben. Eine Identität, die aber nicht auf meinen Leistungen basiert, sondern auf Gottes Taten, schützt vor solchem Hochmut. Und deswegen, und das ist mein letzter Punkt, sollte Kirche ein Ort sein, wo man sich gegenseitig annimmt und nicht erniedrigt. Weil unsere Identität nicht auf unsere Leistung gegründet ist. Wir können uns für nichts, was wir getan haben, auf die Schulter klopfen. Gott alleine hat gehandelt. Und das macht es mir unmöglich, mich über andere zu erhöhen. Und ich wünsche mir, dass mittendrin von dieser Einstellung, von dieser Demut und dieser realistischen Einschätzung von uns selbst geprägt ist. Ich wünsche mir, dass unsere Identität als Gerechtfertigte unser Miteinander prägt. Amen.